Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mein Herz bellt, das Interview. Solltest du die Mein Herz bellt noch nicht kennen, stelle ich sie dir gerne kurz vor. Die Mein Herz bellt steht für den fairen und freundschaftlichen Umgang mit dem Hund. Wir berichten über das Training mittels positiver Verstärkung, haben einen Blick rund um die Gesundheitsvorsorge und Nachsorge, schauen auf den Bereich des Tierschutzes und stellen Novitäten aus dem Buchsektor vor. Heute haben wir Christiane Jacobs von Sprich Hund zu unserem Interview eingeladen. Das Thema Körpersprache beim Hund. Hallo Christiane!
Hallo Anja! Danke, dass ich hier sein darf.
Christiane, magst du dich unseren Zuschauern bitte einmal kurz vorstellen?
Ja, total gerne. Also, ich bin Christiane Jacobs. Ich bin Hundeverhaltensberaterin mit einer Hundeschule. Ich habe die Infoplattform Sprich Hund gegründet vor gut 2 Jahren und vermittle da ganz viel Wissen über Körpersprache und auch Hintergrundwissen, was man so wissen muss über einen Hund. Und habe zusätzlich, weil da immer wieder Fragen aufkamen, auch von Hundehaltern, bei Facebook eine Gruppe gegründet, wo wir also mittlerweile über 5000 Mitglieder sind und wir versuchen, die Körpersprache des Hundes zu lernen dort. Und ich unterstütze also die Hundehalter da, dass man da so ein bisschen Input bekommt und ja auch Fragen stellen kann, die sich zum Beispiel ergeben, wenn man auf der Internetseite war.
Das heißt, die Facebook-Gruppe werden wir unter dem Videobeitrag nachher verlinken. Sprich Hund ist ja eigentlich schon... sagt eigentlich schon alles. Wieso ist dir denn die Körpersprache des Hundes so wichtig?
Also eigentlich war das schon, als ich meinen Hund bekommen habe, wollte ich immer verstehen, was in dem vorgeht. Also von Anfang an hat mich die Körpersprache wahnsinnig interessiert. Und ich habe hier und da Kurse auch mitgemacht und habe dann, als ich meine Ausbildung angefangen habe, ich habe die Ausbildung zum Hundeverhaltensberater bei der ATN gemacht. Und da gibt es also ein ganzes Skript zum Thema Körpersprache. Das wird von dem Gerrit Stephan betreut. Der ist da Tutor, ist auch ein Trainerkollege. Und bei dem habe ich dann auch sehr lange ein Praktikum gemacht. Und alles, was ich weiß, also nicht alles, aber sehr, sehr viel über Körpersprache, was ich weiß, weiß ich von ihm. Und wenn man da einmal dann mit angefangen hat, dieses Wissen ja irgendwie zu bekommen, dann will man auch immer mehr. Und ich finde halt, dass das Verstehen eines Lebewesens, mit dem man zusammenlebt, einfach total wichtig. Ne? Also ich muss ja irgendwie erkennen können, wie geht es dem? Ne? Was beschäftigt den? Was macht der zum Beispiel als nächstes, wenn ich mit dem in der Umwelt unterwegs bin? Ne? Dann ist es schön, wenn ich schon so ein bisschen erahnen kann, okay, was denkt der gerade? Ne? Was geht so in dem vor? Und mittlerweile bin ich mir also auch ziemlich sicher, dass es einfach viel effektiver im Training ist, wenn ich die Körpersprache von den Hunden lesen kann. Einem als auch von denen, die entgegenkommen und auch von Kundenhunden natürlich. Ne?
Da würde ich gerne einhaken, weil du sagtest, den Hund lesen können. Das heißt, ich muss sozusagen, also der Hund ist ja nicht nur Kopf und Rute, sondern der hat ja Augen, Maul, Öhrchen. Das heißt, ich sollte tatsächlich in dem Fall den kompletten Hund betrachten. Also nicht nur gucken, ach ja, er wedelt jetzt, sondern nee, zur Körpersprache gehört auch sowohl Mimik und alles mit dazu. Habe ich dich da richtig verstanden?
Da hast du mich auf jeden Fall richtig verstanden. Aber es ist natürlich sehr schwierig für uns, den gesamten Hund zu erfassen. Also unser Gehirn ist ja darauf ausgelegt, Sachen zu selektieren, die unser Gehirn wichtig findet. Das heißt, wenn ich mir jetzt den Hund angucke, dann nehme ich natürlich bestimmte Dinge wahr. Viele nehme ich aber auch nicht wahr. Das heißt, ich muss auch da tatsächlich ganz viel üben. Und man muss den ganzen Hund betrachten, wenn ich den lesen will. Ich muss aber auch zum Beispiel die gesamte Situation, wo der Hund drin ist, zum Beispiel, ja, sind da andere Hunde, sind da irgendwelche Menschen, kommt dann Fahrrad, ne? All das muss ich mit berücksichtigen, weil das auch immer Einfluss auf die Körpersprache des Hundes hat.
Zum Beispiel, heißt, Oh, Entschuldigung, ja, sag du bitte erst zu Ende.
Das heißt zum Beispiel auch, dass es aber auch zum Beispiel Geräusche sind, die diese Körpersprache beeinflussen. Also wenn der Hund ein Geräusch hört, dann dreht sich natürlich auch ein Ohr in die Richtung. Und dann ist das in dem Moment ja keine Kommunikation, sondern es ist eine Orientierungsbewegung zu einem Geräusch. Das heißt, das alles muss ich auf dem Schirm haben. Ich muss also letztendlich das Gesamte sehen und muss mir dann Details aussuchen, um die Situation einschätzen zu können.
Das war jetzt ein gerade sehr, sehr gutes Beispiel und ein Hinweis. Das heißt, die Körpersprache ist sozusagen, ich nenne das jetzt einfach mal immer kontextgebunden. Wo befinde ich mich gerade mit dem Hund? Was passiert gerade? Und ist es tatsächlich eine, ich nenne es jetzt einfach mal Kommunikation, das hattest du so schön gesagt mit dem Öhrchen, ist es tatsächlich eine Kommunikation sozusagen mit mir? Oder orientiert er sich gerade an der Umwelt mit dem Öhrchen, ich habe da hinten was gehört? Das ist einfach nur so, ja, ich habe was gehört, wahrscheinlich so, wie wenn wir uns, ich sage jetzt einfach mal unbewusst, hinter uns scheppert was und wir drehen uns um. Dann will ich mit niemandem kommunizieren, sondern möchte einfach mich orientieren, wo kommt denn dieses Geräusch her? Ist das so richtig zusammengefasst? Das heißt, der Kontext spielt immer eine wichtige Rolle, um die Körpersprache letzten Endes richtig zu lesen und zu verstehen und zu deuten oder so.
Ja, auf jeden Fall. Und halt auch Wettereinflüsse. Die Körpersprache ist anders. Wenn es zum Beispiel sehr heiß ist, dann siehst du schneller, dass der Hund zum Beispiel Stressanzeichen zeigt, weil Hitze, der hechelt. Ne? Aber dann ist dieses Hecheln halt auch einfach dazu da, um den Körper runterzukühlen. Oder aber zum Beispiel, wenn es regnet. Also wenn ich mir meinen Hund vorstelle, wenn es regnet, dann ist die Körpersprache eine ganz andere, als wenn es trocken ist. Ne?
Ja, okay, das ist bei meinen auch so. Regen, Pfote raushalten.
Genau.
Jetzt gibt es ja bei uns Menschen den schönen Satz, das ist ihm ins Gesicht geschrieben. Mhm. Das heißt, viele Sachen brauche ich gar nicht. Da brauche ich sozusagen gar keine Antwort von meinem Gegenüber, sondern kann es tatsächlich am Gesicht ablesen. Kann ich das bei meinem Hund auch, wenn ich das entsprechend ja selber mal übe, den Hund zu lesen?
Ja, also ich kann meinem Hund jeden Wunsch vom Gesicht ablesen. Tatsächlich. Aber ich kann auch ganz gut ablesen, wenn er Stress hat. Also gerade das Gesicht zeigt ganz, ganz, ganz viele Elemente, die auf Stress oder so hindeuten. Also
Kannst du da vielleicht einfach mal so ein paar, ja, ich sag mal, es ist jetzt schwierig, wir haben jetzt kein Video und ich habe auch ein Problem damit, Videos von gestressten Hunden zu zeigen. Du weißt, dass ich sowas nicht gerne mag. Aber könntest du vielleicht unseren Zuschauern mal so 2, 3 Beispiele sagen, worauf man denn jetzt rein vom Gesicht her mal achten könnte?
Ja, also was zum Beispiel ein deutliches Stresssignal auch ist, ist, wenn der Hund zum Beispiel züngelt. Also wenn der ganz oft die Zunge über den Nasenspiegel oder so auch, oder die Zunge kommt nur ein Stück weit raus. Das sind so Anzeichen. Natürlich kann auch das wieder einen anderen Hintergrund haben. Es kann zum Beispiel auch sein, wenn er züngelt, dass er einfach Futter erwartet, ne? Dass er Essen erwartet, dann macht er das natürlich auch, dann ist es kein Stressanzeichen.
Das ist dann wieder der Kontext, in dem man das zu sehen
hat. Genau. Dann hast du gerade im Kopfbereich bei der Mimik, hast du, wenn der Hund gestresst ist, hast du ruckartige Ohrenbewegungen zum Beispiel. Das heißt, auch der Kopf bewegt sich ruckartig, weil der halt angespannt ist, der Hund. Ne? Stress spannt ja an, die Muskeln sind angespannt und dadurch bewegen sich die Ohren ruckartig. Der Kopf bewegt sich ruckartig. Der Hund gähnt, ist aber gar nicht müde zum Beispiel. Ne? Und dann noch ein ganz typisches Anzeichen sind so Muskelwülste. Die bilden sich zwischen Maul und unter den Augen. Das heißt, die Gesichtsmuskulatur spannt sich an. Die Mundwinkel gehen nach hinten, die Ohren gehen nach hinten. Und du hast dann halt so Wülste, die richtig sichtbar werden, je nach Fellbeschaffenheit. Und da ist zum Beispiel ganz oft das Problem, dass die Leute denken, der Hund lacht.
Also wenn ich einmal einhaken darf, es gibt bei Facebook so unendlich viele Fotos, die gezeigt werden, wo der Hund wirklich das sieht jetzt, wahrscheinlich lachen jetzt die Zuschauer, aber da liegt der Hund, der hat alles nach hinten gezogen, die Augen nach Möglichkeit noch geschlossen. Das bedeutet, dass das eigentlich ein Hund ist, der in dem Moment wirklich gestresst war und nicht sich über einen Witz, den der Zweibeiner ihm erzählt hat, kaputt lacht.
Genau, genau, das sieht man wirklich sehr, sehr häufig. Du hast das sehr schön vorgemacht.
Danke. Dankeschön. Nein, aber es ist ja einfach so, ich hab auch kein Beispiel, weil ich lehne solche Aufnahmen ab. Wir hatten uns ja vor dem Interview darüber unterhalten, dass ich sowas einfach nicht zeigen möchte, weil ich sowas nicht unterstützen möchte. Aber wir sind jetzt auf den Kopf so schön eingegangen. Der Hund hat ja auch noch genau das andere Ende. Nämlich das, wo die Rute sich dran befindet. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, bedeutet das jetzt zum Beispiel auch, wenn jemand sagt, ja, der Hund wedelt ja mit dem Schwanz, der freut sich, dass das so auch nicht per se stimmt, sondern tatsächlich auch, ja, ich sag mal, kontextabhängig ist. Und so wie ich dich kenne, wedelt die Rute nicht nur in einer Richtung, sondern hat vielleicht auch unterschiedliche, ja, sage ich mal, Muskeln, wie sie die bewegen kann. Stimmt das denn, dass der Hund auch nicht immer freudig ist, nur weil er wedelt?
Genau, also das ist natürlich so, dass manchmal ist der Hund freudig, wenn er wedelt, als erstes signalisiert uns das aber erstmal, dass der Hund aufgeregt ist. Also die Rute wedelt, wenn da irgendwie Erregung mit im Spiel ist. Das kann eine freudige Erregung sein, das kann aber natürlich auch eine Erregung sein, einfach weil er total angespannt ist. Und du kannst dann tatsächlich unterscheiden zwischen der Wedelgeschwindigkeit, also man sieht, umso höher die Anspannung wird, umso weniger Bewegung ist in der waagerechten, in der Rute drin. Das heißt, beim Labi sieht man das schön, wenn die locker sind, die schwingen so richtig schön großflächig, sag ich mal, hin und her. Und wenn die Anspannung größer wird, dann wird das immer weniger von dem Rutenansatz her. Dann hast du auch die Geschwindigkeit. Ne, es gibt also beim Jack Russell sieht man das sehr gut, da wedelt dann manchmal nur noch oben, ganz oben nur noch diese Spitze. Und dann ist also die Anspannung so groß in dem Körper, dass das dann kein Freund mehr ist, definitiv nicht. Da ist die Anspannung einfach zu groß für. Und dann kannst du aber auch noch an der Rute sehen, wo die Position ist in Bezug auf den Rutenansatz. Das heißt, die Rute hat ja irgendwo ihren Anfang, ne, hier unten. Und dann kannst du sehen, ist sie oberhalb der Rückenlinie, unterhalb der Rückenlinie. Und auch das hat immer wieder irgendeine Aussage. Da muss man aber tatsächlich beachten, dass die Hunde durch die verschiedenen Rassen ganz unterschiedliche Routen haben tatsächlich. Also erstmal ist der Routenansatz ganz oft an unterschiedlicher Stelle. Also je nachdem, es gibt ja welche, die haben runderen Rücken, da ist der Ansatz höher und oder tiefer, ich weiß es gerade nicht. Bin auch ein bisschen aufgeregt, ne? Deswegen.
Das ist völlig in Ordnung, liebes. Ich bin auch jedes Mal aufgeregt, aber das macht nichts, weil wir wollen ja einfach nur, dass unsere Zuschauer ein bisschen Wissen am Hund erhalten, das Ganze kostenlos. Also da darf man auch trotzdem dann mal zwischendurch sagen, überhaupt kein Thema, da stehen wir drüber, wir beide.
Genau, wir halten also fest, irgendwo ist der Rutenansatz mal höher, mal niedriger. Und es gibt aber auch tatsächlich Hunde, also meiner zum Beispiel, der hat eine Ringelrute, das heißt, der trägt die geringelt über den Rücken. Aber es ist ein Pudel und der hat also jetzt nicht so eine ganz, ganz knapp eingeringelte, sondern die ist schon recht groß. Und man muss sich immer bei seinem Hund die Rutenhaltung angucken, wenn der Hund entspannt ist.
Also wenn der schläft?
Nein, wenn er zum Beispiel total entspannt durch die Umwelt läuft. Wenn er also sagt, okay, ach, ist alles easy hier heute, ich bin locker drauf und so. Dann hat meiner die Rute über den Rücken gekringelt und die Spitze ist so ungefähr 2 bis 3 Zentimeter über der Wirbelsäule, aber so ein Stück nach rechts. So. Und der Rutenansatz ist natürlich immer richtig hoch, wie das bei so einer Ringelrute üblich ist. Und der zeigt sehr, sehr wenig Bewegung in der Rute. Also für mich ist die Rute tatsächlich als Beobachtung uninteressant, also uninteressant in Anführungsstrichen, weil der halt sehr wenig da nur zeigt. Das heißt, wenn der an der Rute was zeigt, dann ist echt zappenduster. Also wenn die runtergeht, dann weiß ich, okay, jetzt hat er richtige Probleme. Das sehe ich dann aber auch, klar. Aber bei dem zum Beispiel gucke ich mehr auf die Ohren. Und weil die mehr Auskunft für mich geben, wo die Tendenz hingeht. Ne? Man kann also dann immer an zum Beispiel an der Route, wenn der Hund mit der Route viel kommuniziert, dann siehst du halt da, wo geht die Tendenz hin. Ne? Geht die Route nach vorne mit dem Routenansatz, dann hat er auch die Tendenz, nach vorne zu gehen. Und geht die zum Beispiel nach unten, dann wird er eher nach hinten gehen, also eine Distanzvergrößerung machen. Ja, und da ist halt bei meinem oder auch bei Hunden, es gibt ja auch Hunde, die durch einen Unfall oder auch rassebedingt keine oder wenig Route haben, kannst du also auch definitiv bei anderen Details gucken. Aber auch wenn du nur den Routenansatz hast, hast du halt noch eine super gute Möglichkeit zu gucken, was geht da in dem Hund vor. Denn wirklich wichtig ist tatsächlich der Routenansatz.
Das heißt, ich sollte schon den ganzen Hund an sich betrachten, heißt von der Nasenspitze bis zur Rutenspitze, so viel von der Rute halt noch da ist. Aber jeder Hund ist anders. Das heißt, manche kommunizieren mehr über die Mimik, andere eben vielleicht sind einfacher zu lesen, nenne ich das jetzt mal, über die Route. Und wieder andere, da sollte man halt sagen, ja, ich gucke mal einmal schnell drüber, wenn ich weiß, worauf ich zu achten habe. Deswegen sage ich schnell drüber, weil in manchen Situationen ist es ja dann hilfreich, schnell agieren zu können, wenn ich meinen Hund richtig lesen kann. Dann kann ich ihn ja gegebenenfalls unterstützend aus einer Situation rausholen, die er gar nicht gut findet. Oder im schlimmsten Fall, es sind Hunde, ja auch Schlimmeres verhindern, wie zum Beispiel eine Beißerei oder sowas, wenn ich meinen Hund richtig lesen kann.
Ja.
Und dann, was sagst du denn, wenn dir jemand sagt, mein Hund hat völlig unvorbereitet jetzt beispielsweise gebissen. Der ist sofort losgegangen, ohne dass man was erkennen konnte. Tun Hunde das oder war ich in dem Moment nur nicht in der Lage, meinen Hund entsprechend zu lesen? Hätte ich ihn lesen können, hätte ich das vielleicht verhindern können?
Also es ist so, also es gibt tatsächlich Hunde, die beißen, ja, ohne Vorwarnung will ich nicht sagen, aber mit ganz wenig Vorwarnung. Das sind zum Beispiel Hunde, denen das Knurren verboten worden ist. Das heißt, die haben im Vorfeld geknurrt. Das ist denen verboten worden über Strafe oder so. Das heißt, das ist ihnen aberzogen worden. Und es gibt, das nennt sich Eskalationsleiter. Das ist so eine schematisch dargestellte Zeichnung, die zeigt, was ein Hund an Verhalten zeigt, von freundlichem Verhalten. Und dann geht das in so ein Meideverhalten. Das heißt, das ist der dreht den Kopf weg, der nimmt den Blick raus. Und dann geht das immer weiter. Das heißt, dieses Meideverhalten zeigt eigentlich schon an, dass er eine größere Distanz haben möchte zu diesem Auslöser. Also jetzt zum Beispiel zu dem Menschen, den er dann beißt. Ne? Das heißt, er guckt weg, er nimmt den Blick raus. So, jetzt kommt der Mensch aber trotzdem immer näher und registriert das gar nicht. Dann guckt er irgendwann hin, dann kommt der direkte Blickkontakt, dann knurrt er. Und ne, wenn das alles nicht hilft, weil er sagt ja in dem Moment, hey, stopp, ne? Genau, geh zurück, ich brauche mehr Abstand, ne? Ich will das so nicht. Und man beachtet das alles nicht, dann bleibt dem nichts anderes übrig. Das ist so, wie wenn ich zum Menschen sage, ey, stopp, bleib da, komm jetzt bitte nicht näher. Und er kommt immer näher, näher und nimmt mich in den Arm. Ja, bitte, was soll ich machen? Also, ne? Und so ist das bei den Hunden halt auch. Und ich finde halt, dass man das ganz oft nicht sieht. Ich habe ein sehr schönes Beispiel. Also mein Hund lässt sich nicht so gerne das Fell pflegen.
Als Pudel?
Als Pudel, genau. Ist ein ziemlich großes Problem zwischen uns. Was heißt kein Problem? Er macht das großartig. Er kann sich auch toll beherrschen. Es macht ihm aber keinen Spaß. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel seine Pfoten mache, ich schneide ihm da so zwischen den Ballen rum, dann habe ich den Hund, der guckt erstmal weg. Also dann guckt er weg und ich weiß, okay, alles gut. So, dann guckt er schon mal auf die Pfote. Und dann denke ich, okay, Aufmerksamkeit geht schon mal dahin. Und als nächstes trifft mich ein direkter Blick. Und sein Kopf kommt auch schon näher. Das ist für mich der Punkt, dann sage ich, okay, ich lasse dir Zeit. Dann machen wir eine Pause. Weil er in dem Moment ganz klar sagt, hey, stopp, ich kann nicht mehr. Und ich kann das nachvollziehen. Ich würde das auch nicht gut finden, wenn mir einer an den Pfoten rumspielt. Und deswegen gestehe ich ihm das tatsächlich zu, weil ich natürlich auch weiß, als nächstes würde er knurren und abschnappen und vielleicht beißen. Und da könnte ich ihm noch nicht einmal böse sein. Es wird ihm, vielleicht tut es ihm weh, es zwickt ihm, ne? Also man steckt ja auch nicht drin. Und ja, dann also weiß ich tatsächlich, also spätestens wenn er guckt, höre ich auf.
Das heißt also, die Hunde verwenden die gleiche Körpersprache ihren Artgenossen gegenüber und uns Menschen. Also die verhalten sich körpersprachtechnisch, nenne ich das jetzt mal, uns Menschen gegenüber so, als wären wir Hunde, also auch mit. Ne? Erst guckt er, wie du gesagt hast, erst guckt er woanders hin, dann guckt er auf die Pfote und dann ja, kommt dieser Blickkontakt. Das heißt, das würde er ja bei einem Hund, den er vielleicht auch nicht unbedingt näher kommen lassen möchte oder mit dem er in Interaktion, eben nicht in Interaktion treten möchte, auch so machen. Sagtest du zumindest eingangs, er schaut dann zum Beispiel weg und versucht die Distanz zu vergrößern. Das heißt, die Körpersprache ist eigentlich immer die gleiche, egal ob er mit einem Hund spricht oder ob er mit uns kommuniziert.
Ja, also zumindest zum ganz, ganz großen Teil. Das mit der Hundebegegnung, was du gerade erwähnt hast, das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Deswegen schweife ich jetzt mal ein bisschen vom Thema ab. Was heißt, tue ich gar nicht. Eigentlich bleibe ich beim Thema. Aber gerade bei Hundebegegnungen sieht man halt ganz, ganz oft, dass die Menschen sich so wenig Gedanken machen und die Hunde einfach an den Leinen angeleint aufeinander zuführen. Eine freundliche Hundebegegnung aus Hundesicht ist so, dass wenn also Hunde frei laufen und sie haben es noch nicht verlernt durch uns Menschen, dann ist eine freundliche Annäherung zwischen Hunden, dass sie einen Bogen laufen, dass sie den anderen Hund angucken, dass sie wieder weggucken, dass sie auch mal schnüffeln, dass sie eine Markierung setzen. Ganz oft sehe ich bei Menschen, dass die halt sagen, oh, jetzt hat er markiert, jetzt sagt er wieder alles meins. Ne? Und ach, und der andere, der musste auch noch mal eben drüber machen. Ha, 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 jetzt ist alles seins. Ja, kann man so interpretieren, wenn man möchte, halte ich aber für Schwachsinn. Schwachsinn sagt man gar nicht, ne? Beim Interview. Egal, ich sag's, also ist Schwachsinn.
Fühle ich hier wie zu Hause, Liebes.
Ja, tue ich. Nein, also ich finde es tatsächlich Schwachsinn, weil erstmal braucht mein Hund nicht, weiß ich nicht, wie viele Landschaften, die er wo überall hinpinkelt. In der Hundebegegnung ist dieses Markieren für mich in erster Linie Kommunikation und die Möglichkeit, den anderen über Distanz erstmal kennenzulernen. Das heißt, mein Hund zum Beispiel ist unsicher und wenn der in eine Hundebegegnung geht und der pinkelt, dann bietet er dem anderen Hund die Möglichkeit, hör mal, schnüffel doch erstmal an meinem Urin, ne? Dann brauchst du nicht an meinem Popo, das finde ich nicht so gut, da bin ich unsicher. Und das ist für ihn ein ganz wichtiger Punkt, der uns extrem geholfen hat, auch im Training. Also wir hatten Probleme in Hundebegegnungen. Ne? Und ich sehe aber halt ganz oft, dass die Menschen sowas unterbinden, dass sie das nicht wollen. Ne? Oder auch, dass die dieses Analwittern oder so, das wird dann untersagt. Das dürfen die nicht. Also die dürfen Hallo sagen, dann sind die einmal so mit der Nasenspitze aneinander und dann werden die weitergezogen. Ich meine, die Hunde lernen in dem Moment, ja, dass Hundebegegnungen doof sind. Also ne, wenn ich eine Begegnung zulasse, dann sollte ich die tatsächlich so zulassen, dass die Hunde da was von haben und halt darauf achten, dass vorher freundliche Signale gezeigt werden.
Jetzt, das heißt, entschuldigen, wenn ich da direkt einhake, ich muss nicht nur meinen Hund lesen können. Im Idealfall kann ich auch den mir entgegenkommenden Hund lesen und im Zweifelsfall dann sagen, stopp, bitte, dieser Hund sagt mir, er möchte keine Begegnung, dass ich dann praktisch auch aus der Situation meinen Hund schon rausholen kann. Also es hilft mir nicht nur, meinen Hund zu lesen, sondern die Körpersprache ist, also die Signale, die Hunde aussenden, sind in der Regel schon gleich. Also ich gucke halt und dadurch kann ich auch sagen, der mir entgegenkommende Hund ist nicht gut gelaunt, wir lassen das. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, ich habe fast die Kurve nicht gekriegt, ne, um auf den Eingang wieder zu kommen. Also es ist so, eine freundliche Begegnung zeichnet sich dadurch aus. Also der Hund ist locker, der ist also entspannt, der geht einen Bogen, der schnüffelt, ne, der guckt weg, der nimmt freundlich Kontakt auf. Das Gegenteil von einer freundlichen Anführungszeichen, weil es natürlich immer einen Grund hat, warum der Hund das macht, ist eine gerade Ausrichtung auf den anderen. Der Hund läuft frontal auf den anderen Hund zu. Der Hund guckt den anderen Hund an und kann nicht mehr weggucken. Oder aber auch der Hund bleibt stehen. Das heißt, der sieht einen anderen Hund und bleibt stehen. Das bedeutet, dass der in dem Moment wahrscheinlich so angespannt ist, dass der nicht mehr weiß, was er tun soll. Also auch das kenne ich von vielen Hunden. Und die Menschen beachten das so gut wie gar nicht, weil das A, praktisch ist. Der Hund bleibt stehen, wenn ein anderer auftaucht. Man hat Zeit, den anzuleihen, wenn der zum Beispiel im Freilauf war. Aber in dem Moment, das nennt sich also als Fachbegriff heißt das Freeze. Das heißt, der Hund ist in dem Moment eingefroren. Und das ist nicht lustig für den Hund, weil der ist in dem Moment handlungsunfähig. Das heißt, der steht da, der nimmt eine Bedrohung wahr, nämlich diesen anderen Hund, der auftaucht, der vielleicht auch frontal ausgerichtet ist, direkt guckt. Ne? Das heißt, er bleibt stehen und kann sich nicht, also das Gehirn kann sich in dem Moment nicht entscheiden, wie es auf diese Bedrohung reagiert. Geht es in die Flucht oder greift es an? Und die Folge ist, dass der Hund wie gelähmt da steht. Das heißt, er kann sich wirklich nicht bewegen. Und ich habe das tatsächlich einmal selber erlebt. Ich stand auf der Straße und es kam ein Auto und ich konnte mich nicht entscheiden, ob ich vor oder zurückgehe und bin einfach stehen geblieben tatsächlich. Und ich bin mir heute immer noch sicher, wenn mein Mann mich nicht darunter gezogen hätte, das Auto hätte mich überfahren. Es war so ein blödes Gefühl, weil du stehst da und du siehst es auf dich zukommen und du kannst ihn nicht bewegen. Und deswegen kann ich da die Hunde echt gut verstehen. Und ich finde halt, dass man als Mensch das auch wahrnehmen muss und dem Hund dann helfen muss. Wenn sich der andere Hund dann weiter annähert, dann wird das ja für den Hund immer gruseliger. Und auch dann, selbst wenn der Hund eben nicht bellt in der Hundebegegnung, meistens reagieren die Leute ja nur, wenn die Hunde bellen, finde ich, sollte man dann gucken, dass man dem Hund irgendwie hilft, dass die Situation für ihn besser werden. Und auch dann halt wirklich sagt, stopp. Ne? Also irgendwas stimmt hier nicht. Oder auch, wenn mir ein Hund entgegenkommt, der stehen bleibt. Und dann gehe ich mit dem Bogen vorbei. Dann sage ich, da muss ich nicht hin. Also mein Hund muss ja nicht zwingend jedem Hund Hallo sagen. Wenn ich sehe, der andere hat ein Problem, dann... ne?
Ja, oftmals kommt dann höchstens dieser tolle Spruch, der will nur spielen. Oder, habe ich auch schon gehört, ja, jetzt kann ich ihn eh nicht mehr abrufen. Also das sind solche Geschichten, wo ich dann auch nur denke, oh mein Gott, aber gut. Aber das bringt mich jetzt genau zu dem nächsten Punkt. Die Hunde, die sich da sehen, die verstehen sich ja untereinander. Hunde sind, ich nenne es jetzt mal Muttersprachler, die sprechen hündisch. Wie kann ich das denn lernen, wenn ich jetzt, ich meine, wir haben auch Zuschauer, die sich vielleicht überlegen, den ersten Hund zu holen oder gerade erst einen Hund haben. Ich kann nicht verlangen, dass die das jetzt alles schon wissen zum Thema Körpersprache, was du dir über die Jahre natürlich angeeignet hast und eben auch zu deiner, ich sage jetzt einfach mal, Passion gemacht hast. Wo fange ich denn als Zweibeiner an, meinen Hund lesen zu können, die Körpersprache von ihm zu verstehen?
Ich möchte vorweg noch einmal kurz was zu den Hunden sagen. Du hast gesagt, das sind ja Körper... was sind das?
Muttersprachler. Muttersprache.
Genau. Ja, da sind sie. Aber trotzdem hat man Situationen, wo zum Beispiel der eine Hund zeigt, hey, ich möchte lieber Abstand und der andere achtet da nicht drauf. Also auch das hast du, dass halt Kommunikation nicht beachtet wird von dem anderen Hund. Das ist meistens dem geschuldet, dass der andere Hund so aufgeregt ist oder durch Lernerfahrungen halt einfach nicht mehr in der Lage ist, anders zu reagieren. Das heißt, aber das haben wir ja manchmal bei uns Menschen auch, ne? Sind dann der eine reagiert nicht auf das, was der andere sagt. Das ist bei Hunden ganz ähnlich. Das wollte ich halt noch mal eben kurz sagen, weil man, ne, also selbst wenn die sich super verstehen, haben wir auch immer noch den Punkt mit verschiedenen Rassen, da kommt es natürlich auch zu Missverständnissen. Ne? Also, wenn du dir die...
Naja, wenn so ein Bobtail vielleicht das komplette Gesicht behaart hat oder die Rute, weil die Rute offensichtlich ja auch wichtig ist, durch einen Unfall komplett weg ist, dann fällt halt ein wichtiger Körperteil, mit dem man kommunizieren könnte, weg. Und bei der Gesichtbehaarung, ja, das ist wahrscheinlich auch ungünstig, nehme ich jetzt mal an.
Genau, oder du hast auch bei diesen kurzschnauzigen Rassen, so wie dem Mops oder so, hast du das Problem, da sind die Augen ganz anders angelegt, die wirken groß aufgerissen und groß aufgerissene Augen wirken auf die entgegenkommenden Hunde oft bedrohlich. Das heißt, du hast da dann auch echt Missverständnisse, ne? Oder dieses Atmen von den kurzschnauzigen Hunden, das kommt ja so im Röcheln gleich. Das kann ja den Gegenüber verunsichern. Das kann aber auch wirklich bedrohlich sein für den, dass er sagt, ey, was willst du? Ne? Dann komm her. Hat man also wirklich ganz oft. Und ich finde, da ist es, also es ist schon wichtig, dass man seinen Hund dann da unterstützt, also sowohl den Kurzschnäuzigen wie auch den anderen. Also da muss man sich einfach im Klaren darüber sein, dass es da zu Missverständnissen kommen kann und da dann halt auch auf die Körpersprache achten von beiden Hunden und dann lieber einmal mehr Abstand als einmal zu wenig. Aber ich sollte erklären, wie man...
Genau, wie ich als Hundeneuling, sage ich mal, der sich jetzt gerne mit dem Thema befassen möchte, wie lerne ich meinen Hund zu lesen, die Körpersprache meines Hundes zu lesen? Wo fange ich an?
Du fängst wie bei jeder Fremdsprache mit einzelnen Vokabeln an, am besten. Weil um den gesamten Hund zu erfassen, ist dein Gehirn anfänglich nicht in der Lage. Also deins vielleicht, also meins war es nicht. Ich weiß also noch zu Anfang, zu diesen Praktikumszeiten, wenn ich dann bei dem Gerrit war und dann waren zwei Hunde in Interaktion und er sagt, und, hast du gesehen? Was hast du gesehen? Was hat die Rute gemacht? Und ich sage, ich habe keine Rute gesehen. Sorry, nur einen Klumpen Hund gesehen, mehr habe ich nicht gesehen. Und das war auch tatsächlich so, vor allen Dingen, wenn mein Hund mit dabei war. Also wenn dann Stress bei mir noch mit dazu kam, dann habe ich also gar nichts mehr gesehen und habe also wirklich immer nur einen Klumpen und sage, ja, die Rute wird wohl hinten dran gewesen sein. Mehr weiß ich nicht. Und dann habe ich angefangen, tatsächlich mir, und das haben wir auch in der Gruppe, in der Facebook-Gruppe so gemacht, dass wir Monatsmottos haben, wo man sich einen Monat zum Beispiel nur auf die Ohren fokussiert. Dass ich mir jetzt also die Ohren angucke. Wie sind die Ohren, wenn er entspannt ist? Wie sind die Ohren, wenn er ängstlich ist? Was ist, wenn ich den Futternapf raushole? Was passiert mit den Ohren? Wie verändern sich die Ohren in irgendwelchen Situationen? Ne, was kann ich an den Ohren ablesen? Hab dann schon so ein bisschen im Hinterkopf, okay, wenn die Ohren nach vorne gehen, dann geht der Hund auch vielleicht nach vorne. Gehen die nach hinten, wird er vermutlich auch nach hinten gehen, also weggehen vom Auslöser. Und das übe ich erstmal. Also ich übe erstmal die Ohren, die Rute, erstmal die Sachen, die man gut sehen kann. Wenn einem das aber zu langweilig ist letztendlich und man sagt, ja, aber ich will doch vorankommen, dann könnte man auch anfangen und sagen, okay, dann gucke ich erstmal, wo guckt der Hund hin? Das ist so, das kann man immer sehen, das sieht man von hinten letztendlich, also so gut wie. Und du siehst halt, wenn du weißt, länger als 2 Sekunden ist bedrohlich für den anderen Hund, dann weißt du schon, was da passieren kann. Du kannst gucken, du kannst also anstatt Ohren oder Rute, kannst du auch sagen, okay, dann gucke ich mir erstmal an, wie die Körperachse ausgerichtet ist. Es gibt also ganz
Entschuldigung, große... was meinst du mit Körperachse? Kannst du das ganz kurz erklären?
Wenn wir uns den Hund von oben vorstellen, die Wirbelsäule, Kopf und Rute sind eine Linie. Und wenn der irgendwo drauf zuläuft, dann läuft er entweder frontal drauf zu, er kann aber auch seitlich drauf zulaufen. Wenn wir 2 Hunde haben, dann können die so voreinander stehen, die können aber auch so laufen. Und an der Körperachse kann man auch wahnsinnig viel erkennen, nämlich was da so abgeht. Es gibt übrigens tatsächlich zu all diesen Einzelpunkten auf der Website von Sprichhund Infos. Also das ist tatsächlich so komplex, dass man das nicht in 3 Wochen lernt, aber man immer, immer mehr sieht. Und das heißt, wir üben als erstes die Vokabeln, wir üben einzelne Körperteile lesen, Körperachse, Blick, Schnauze, Ohren, Rute, alles, was dabei ist. Dabei berücksichtigen wir auf jeden Fall auch die selektive Wahrnehmung von unserem Gehirn. Das heißt, unser Gehirn sortiert immer wieder Sachen aus, die es für unwichtig hält, hatte ich zu Anfang schon einmal erzählt. Und das heißt auch, dass wenn ich mir die Ohren in einer Hundebegegnung zum Beispiel angucke und es kommt ein Pudel daher und ich finde jetzt Pudel doof und sage, die sind sowieso immer hinterhältig, ne? Die beißen immer von hinten kommend in andere Hunde rein, dann wird mein Gehirn tatsächlich Hinweise darauf finden, dass das so ist, egal wie nett dieser Hund ist. Das ist so, weil das Gehirn halt danach aussortiert, dass man halt die Sachen, ne, die wichtigen Sachen halt sieht. Deswegen ist es halt total wichtig, nicht nur die Ohren den ganzen Monat zu begucken und die Rute, sondern auch versuchen zu beschreiben, was man sieht.
Das, also wir wollen nicht sofort interpretieren, so wie du jetzt sagtest, alle Pudel sind hinterhältig. Alle Pudelfreunde da draußen, wir lieben Pudel. Die Christine hat selber einen Pudel. Also es ist jetzt nur ein Beispiel. Aber es geht nur darum, das, was ich mir schon denke, zu sehen, das wird mein Hirn mir dann letzten Endes auch anzeigen. Und das ist der falsche Weg. Ich sollte halt, ich sage jetzt mal, neutral einfach mal beschreiben, nicht direkt interpretieren. Ist das so zu verstehen?
Genau so ist das zu verstehen. Also das diskutieren wir auch immer wieder in der Facebook-Gruppe, weil die Leute natürlich, wenn die ein Video einstellen oder so, dann wollen die sofort wissen, was passiert da denn eigentlich. Und das geht einfach nicht. Das schafft auch ein Profi nicht. Das ist so wie, ich weiß nicht, wie gut verstehst du deinen Mann, ohne dass er mit dir spricht? Also wie gut kannst du, ne, ein Lebewesen wahrnehmen? Dafür musst du musst halt wirklich ganz genau hingucken, du musst dir jedes Detail angucken und das musst du auch als Profi, wenn du eine Interpretation machen willst, die wirklich sehr wahrscheinlich ist und nicht einfach nur, das ist jetzt, ne, das und das und es gibt nur diese eine Möglichkeit, weil ich das gesagt habe. Das ist einfach nicht wahrscheinlich, dass es nur eine Möglichkeit gibt, weil wir halt nicht den Hund fragen können, wir können nicht reingucken. Und ich glaube, das Beispiel mit dem Partner, wie gut man einen Partner versteht, wenn man den nicht mal fragen kann, wie es ihm geht oder was er gerade macht, ist, glaube ich, sehr gut. Das sollte man sich auch immer vor Augen halten, dass wenn man irgendwo hört, hier, der macht das, weil der das und das will, der Hund, was weiß ich, halte ich für nicht seriös. So, also wir berücksichtigen die selektive Wahrnehmung. Wir gucken, dass wir alle Körperteile einzeln geübt haben. Dann gucken wir, dass wir erstmal am besten anhand von Bildern üben. Das heißt, wir nehmen uns ein Bild und beschreiben, wie sind da die Ohren, also die Ohren sind nach vorne, wie ist die Rute, ne, wie steht der Hund, sind die Beine durchgedrückt oder nicht. Das beschreiben wir alle. Und wenn wir das alle, das kann man auch tatsächlich runterschreiben, also wenn vom Volumen her, wenn du ein Video hast, was eine Minute ist, wo zwei Hunde drauf sind, kannst du locker 2-3 DIN-A4 Seiten voll beschreiben. Also das liest hinterher kein Mensch mehr, weil es auch keinen Spaß macht, das zu lesen. Aber was ich ganz gerne im Gegenzug mache, ich lese ja natürlich die Beschreibungen von den Leuten aus der Gruppe, wenn die da irgendwelche Videos beschreiben. Ich lese mir tatsächlich im ersten nur die Beschreibung durch und gucke das Video teilweise gar nicht, weil man dann so ein inneres Auge kriegt von dem Videos, also dann so dieser Gegenpol zu dieser Sache und gucke dann das Video und gucke, ob das wohl so richtig ist, was die beschrieben haben. Und wenn ich das alles gut beschrieben habe, dann muss ich mich erstmal noch mit Hintergrundwissen eindecken, muss also wissen, ja, was bedeutet das denn eigentlich, wenn die Ohren nach vorne gehen, ne? Und die Rute nach unten. Und das muss ich natürlich auch alles wissen. Da gibt es natürlich Verhaltensbiologen und so, die haben sich da ganz, ganz lange mit beschäftigt. Die beobachten Wölfe, Hunde. Ne? Das heißt, es gibt schon so, wo man sagt, okay, das wird vermutlich das und das bedeuten. Aber auch da gibt es wieder Ausnahmen. Also du kannst halt nie sicher sein, wenn das Ohr nach vorne geht, bedeutet das immer das und das. Ich glaube, und das habe auch ich mir zu Anfang sehr gewünscht, so ein Lexikon, ne? Wo du so nachschlagen kannst unterwegs. Aha, Ohren nach vorne, Rute nach unten. Ich hatte auch mal vor, so eine App zu machen, aber es ist einfach unrealistisch, weil es funktioniert einfach nicht. Du hast diese Parameter, kannst du gar nicht eingeben, da kommt nie eine Antwort rein. Also du musst, es gibt immer andere Interpretationsmöglichkeiten. Du musst das Individuum beachten. Das heißt, die Hunde sind natürlich auch unterschiedlich. Die sind nicht alle gleich, die du interpretierst. Und umso besser du den Hund kennst, umso näher kommst du an die Interpretationen dran. Einfach, ich lebe jetzt 8 Jahre mit meinem Pudel, den ich wirklich liebe. Also ich liebe Pudel, auch an dieser Stelle von mir. Lebe ich 8 Jahre zusammen und ich glaube, ich kenne den ganz gut. Und trotzdem vertue ich mich manchmal. Also dass ich, ne, ich lese die Körpersprache einfach falsch und habe meine eigenen Gedanken im Kopf, warum er das so macht. Zum Beispiel eine Situation, er geht in den Park und bleibt da auf einmal wie angewurzelt stehen. Und ich denke, oh mein Gott, jetzt hat er schon wieder, ne? irgendein Stress, Außenreize, das eingefroren, warum kann der nicht weggehen und so. Ja, und was macht er? Der wartet auf seine kleine Freundin. Die ist kurz vor der Läufigkeit. Und er weiß, immer an dieser Stelle treffe ich die oder sehr oft treffe ich die genau an dieser Stelle. Und dann bleibt er da stehen. Und ich mache mir erstmal tagelang Gedanken, was hat denn dieser Hund, was ist denn jetzt wieder passiert? Und hat er Schmerzen, ne? Muss ich zum Tierarzt? Ne? Und ja, letztendlich war es die kleine Freundin, die, ja, die dann auf die Arbeit gewartet hat. Also da muss man halt wirklich, ja, wirklich intensiv hingucken.
Okay, also das heißt, das habe ich jetzt schon rausgehört für mich, die Körpersprache des Hundes, die lerne ich nicht in 3, 4, 5 Wochen, sondern das ist praktisch ein kontinuierlicher Prozess, sage ich mal. Kann ich denn, wenn ich die Körpersprache des Hundes lerne, diese Sachen dann tatsächlich mit den, wie du schon vorhin eingangs gesagt hattest, Einschränkungen, Hund hat, weiß ich nicht, hier, ne, das komplette Gesicht behaart oder das beim Mops oder die kopierte, fast gar nicht mehr vorhandene Rute, das jetzt mal alles außen vor gelassen, kann ich denn dann dieses Wissen, Körpersprache, Hund tatsächlich 1:1 auf jeden Hund übertragen? Spreche ich dann hündisch oder muss ich sagen, ja nee, bei dem Hund gilt das aber nicht, wenn der das so und so macht?
Jetzt soll ich widersprechen, ne?
Ich bin noch mal über- Nein, du sollst um Gottes Willen. Das ist eine Nein, das ist eine Frage. Ja, ne? Also, kann ich das oder lerne ich hündisch prinzipiell immer nur für meinen Hund und muss jedes Mal, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich dann in 1000 Jahren einen neuen Hund bekomme, wieder bei null anfangen? Oder habe ich eine Basis?
Also auf jeden Fall eine Basis. Das wäre ja nun jetzt wirklich dramatisch. Ich stelle mir das gerade vor, wenn man dann immer wieder bei null anfängt. Nein, du hast auf jeden Fall eine Basis und du bist auch in der Lage, entgegenkommende Hunde zu lesen. Also zumindest die Schlagzeilen, ne? Also klar haben die alle auch Lernerfahrungen und wenn jetzt mir ein Hund entgegenkommt und der kommt frontal auf mich zu und der macht die Ohren nach vorne und der droht halt ganz offensiv, vielleicht fängt er auch schon an zu lauern, auch die Hunde, die sich zum Beispiel hinlegen, die einem entgegenkommen, die gehen ja oft in ein Lauern und springen dann halt auf und stürzen auf den anderen zu, ist von der Erklärung her ist das Drohverhalten, weil die, also je nachdem wie die liegen, wenn die frontal ausgerichtet sind auf den anderen Hund, wie so ein Pfeil, sag ich mal, dann kommt das, dann ist das ein Drohverhalten. Das heißt aber trotzdem nicht, dass dieser andere Hund, also dass dieser Hund böse ist oder dass das ein Arsch ist, sag ich jetzt mal, ne? So direkt daher. Das heißt eigentlich, dass der einfach signalisiert, hör mal, ich möchte diese Annäherung so nicht oder gar nicht. Das heißt, wenn ein Hund droht, also ein Hund oder ein Menschen droht, der ihm entgegenkommt, dann hat das auch immer was damit zu tun, dass er vielleicht die Art der Annäherung verändern will. Und es hat was mit Lernerfahrungen zu tun. Vielleicht hat er im Vorfeld gelernt, dass dieses Bogenlaufen oder dieses Schnüffeln ihm nicht diesen Abstand bringt, den er eigentlich braucht. Ne? Dass er gelernt hat, wieder mit dieser Eskalationsleiter, er hat also gelernt, okay, diese Schritte helfen mir nicht, der andere Hund kommt trotzdem unweigerlich näher, also muss ich diese nächste Stufe erklimmen. Das heißt, ich gucke erstmal schon mal direkt hin. So, dann hat das wieder nichts gebracht, beim nächsten Hund probiert er halt mal zu bellen oder zu knurren. Und dann in der Regel ist es ja so, dass Leute um bellende Hunde oder knurrende Hunde mit ihren Hunden Bogen machen. Das heißt, dann hat er die Distanz, die er brauchte, und infolgedessen wird er immer öfter auf diese Strategie zurückgreifen. Das heißt, er hat das gelernt.
Das heißt also, wenn ich die Körpersprache des Hundes zu lesen weiß, bleiben wir nur mal bei dem eigenen Hund. Damit ist ja schon mal ein Riesenschritt getan. Biete ich ihm aber im Alltagsleben, das ist immer so meine Lieblingsfrage, was bringt mir das denn im Alltagsleben mit meinem Hund? Es bringt mir auf jeden Fall, dass ich meinen Hund richtig lesen kann und gegebenenfalls Situationen, die unschön wären, ich nenne es jetzt mal einfach nur unschön, weil ein Beißvorfall ist für alle Beteiligten nicht schön. Es ist nicht schön für den, der beißt, und auch schon gar nicht schön für den, der gebissen wird. Das heißt, es bringt mir eine gewisse Sicherheit im Zusammenleben mit meinem Hund. Richtig?
Ja, genau. Es gibt dir eine Sicherheit. Es gibt dir A, die Sicherheit, du kannst viel eher erkennen, was wird dein Hund als nächstes tun. Ne? Und wenn du hinguckst und du siehst halt, da geht zum Beispiel nochmal ein Ohr nach vorne, dann weißt du, okay, jetzt geht er gleich auch nach vorne. Wenn du das nicht möchtest, dann hast du dann die Möglichkeit, über Signale den Hund halt in ein anderes Verhalten zu bringen, ein Verhalten, was du sehen möchtest. Wenn wir jetzt davon ausgehen, ne, er würde jetzt Aggressionsverhalten zeigen, und du hast, wenn du deinen Hund lesen kannst, hast du die Möglichkeit, Emotionen auch zu erkennen. Also du erkennst, wenn dein Hund Stress hat, ne, wenn dein Hund Angst hat, du kannst ihn gezielt unterstützen. Das finde ich total wichtig. Du kannst halt Situationen verändern, wie gerade schon beschrieben, mit diesem, wenn das Ohr nach vorne geht. Ne? Und was ich halt auch total wichtig finde, ist, du kannst einschätzen, was kommt dir gegenüber entgegen. Also das war für mich auch immer so ein Punkt. Also ich hatte anfänglich auch vor großen Hunden selber ein bisschen Angst. Und ich hatte immer Angst, dass die meinen Hund auffressen. Und es hat mir wahnsinnig geholfen, die lesen zu können. Also wenn mir jetzt ein großer Hund entgegenkommt und ich sehe, okay, der sieht uns, und dann schnüffelt der erstmal am Wegesrand und dann macht Pipi und dann, ne, macht schon Bogen von sich aus, und dann weiß ich, hey, das wird eine entspannte Situation. Also ne, wenn dann nicht alles schief läuft, dann, ich meine, man ist nie sicher. Das kann immer noch sein, dass der im Direktkontakt ausrastet oder ne, es einfach nicht damit klarkommt. Aber man ist sich zumindest schon mal sicherer. Ich weiß, okay, ne, das wird eine gute Sache werden. Und ja, das hat mir sehr, sehr geholfen. Einfach, dass man auch andere Hunde lesen kann und ich auch weiß, wann muss ich meinen Hund schützen. Ne? Also wenn irgendwas Großes auf uns zugerannt kommt, freilaufend, und mein Hund ist mal einmal weggejagt worden von mir, nicht von mir weggejagt worden, sondern von einer Husky-Hündin. Er ist also in Todesangst weggelaufen und war richtig weg. Also das war der schlimmste Moment für mich ever. Er ist dann mit dem Auto zurückgebracht worden. Ich hab Leute angehalten unterwegs und dachte, stopp, mein Hund. Und ja, er ist dann zurückgebracht worden. Und seitdem leine ich meinen Hund also an, wenn andere Hunde kommen, wenn große freilaufende Hunde kommen, einfach um ihn zu sichern, weil er war auf dem Weg in die Stadt. Das heißt, es war einfach nur Glück, dass er nicht überfahren worden ist. Das heißt, ich muss ihn sichern, sobald ein großer Hund auf uns zukommt. Und dann ist es für mich halt sehr wichtig zu sehen, wie kommt er auf mich zu und läuft er komplett gerade auf uns zu und mit Blickkontakt und schnell und macht eben keine Bögen oder, ne, dann versuche ich den zu stoppen vor meinem Hund. Ne, weil mein Hund geht dann sowieso hinter mir und dann versuche ich das zu regeln. Und ich kann aber natürlich viel lockerer sein, wenn ich sehe, der kommt in Bögen an, und dann kann ich sagen, komm, das schaffst du, ne? Dann sage ich meinem Hund, das schaffst du alleine, weil er hat halt immer noch Angst vor großen Hunden. Und aber dann habe ich eine Situation, da weiß ich, dann sage ich ihm, komm, ne, das schaffst du, dann haben wir wieder einen schönen Lernerfolg und kommt der Hund halt gerade auf uns zu. Dann sage ich, lass es uns zusammen machen oder ich probiere es erstmal alleine. Aber tatsächlich wählen wir dann auch manchmal den Weg, dass wir das zusammen machen, weil wir gelernt haben, zusammen kommen wir einfach besser durch die Welt.
Liebes, das war jetzt wirklich ein wunderschönes Schlusswort. Zusammen kommen wir besser durch die Welt. Ganz wichtig, ich möchte den Zuschauern noch sagen, die ganzen Infos zu Körpersprache und Co. findet man auf deiner Seite, die unterm Video verlinkt wird. Macht euch in Anführungsstrichen an die Arbeit, versucht eure Hunde zu lesen. Wir haben gehört, wie viel einfacher das Zusammenleben und auch teilweise sicherer das Zusammenleben für alle Beteiligten wird, wenn man die Körpersprache des Hundes lesen kann. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, liebe Christine, für dieses tolle Interview und sage, wir sehen uns bestimmt noch mal zu einem anderen Thema wieder. Ich danke dir. Tschüss.
Ja, ich habe auch zu danken und sage tschüss. Und ja, und neben dem ganzen Sinnvollen mit der Körpersprache macht es auch einfach wahnsinnig viel Spaß. Also wenn man damit einmal angefangen hat, man kann da echt nicht mehr mit aufhören. Und man kann dann auch hinterher tatsächlich Menschen und andere Tiere noch mal besser lesen. Also auch deswegen macht es Sinn, sich da so ein bisschen reinzufuchsen in das Thema. Also ich sage danke und sage auch tschüss.
Bis dann. Tschüss.